Ich möchte uns den Predigttext lesen. Es ist der vorgeschlagene Text für den heutigen Sonntag und er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Ich hatte gestern ein kleines Erlebnis. Wir hatten wieder mal Enkel bei uns und wir dachten, wir tun ihm mal was Gutes und fahren in den Hollandpark. Und da ist ja diese Riesenrutsche mit den 6 einzelnen Rutschen, also hoch, Enkel zwischen die Beine genommen und bis zur schwersten, also zu dem steilsten Ding da runter gejagt. Super. Und dann nach einer Weile, die Enkel wollten nicht mehr, ich sagte, ich gehe nochmal rauf. Meine Tochter war erschrocken fast, dass ich da nochmal hoch will, aber ich hatte Spaß gefunden auf einmal. Und als ich oben bin, das ist so 15 Meter hoch, auf einmal dreht sich ein Mädchen zu mir um, ich denke mal 8 Jahre alt, und sagt, alles gut? Und ich denke, sehe ich jetzt bleich aus oder was? Offensichtlich hatte sie so einen alten Mann da oben nicht erwartet. Und als ich dann um mich schaute, war ich auch der Einzige, der in meinem Alter war. Also da hatte ich nicht Mut bekommen, wie wir vorhin gesungen haben. Es hat sich einfach so ergeben, aber es hat Spaß gemacht. Aber zum Ernst zurück, zum Predigttext. Da macht nicht alles Spaß. Ich erinnere mich an meinen Vater. Er hat nur wenig über den Krieg geredet, ich weiß auch nur sehr wenig. Ich weiß aber eins, er war baden am Asowschen Meer. Das ist da, wo jetzt der Krieg herrscht, wo Mariupol liegt. Er war baden dort und sagt, wir waren voller Gewissheit, wir packen das. Es war ja der Weg nach Stalingrad. Und dann sagte er, und dann kam der Rückzug und der Rückzug hörte nicht auf. Warum das? Und ich weiß es nicht mehr genau, ich will ja nicht lügen. Habe ich meinem Vater das gesagt oder habe ich es nur gedacht? Ich dachte, es steht in der Bibel und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Eine Verheißung an Abraham. Und er ist der Stammvater des Volkes Israel, eine Verheißung für alle Juden. Habt ihr das nicht bemerkt? Habt ihr nicht, aber wie gesagt, meine Eltern hatten von all dem keine Ahnung, was in der Bibel steht. Sie haben es natürlich nicht bemerkt. Wie viel ist auch in unseren Tagen, wo einer gesagt hat, alle Zutaten für eine perfekte Krise sind gegeben. Für eine perfekte Krise, wie passt das zusammen? Aber offensichtlich kommt so viel zusammen, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll, weil sich die Dinge überstürzen. Abraham hat gelebt, ungefähr geboren 2150 vor Christi Geburt, also vor 4000 Jahren. Das ist eine der ältesten Geschichten. Mit ihr beginnt überhaupt erst in der Bibel die Geschichte im Sinne von Auflistung, was ist wirklich passiert. Die Urgeschichte, das ist alles ein bisschen nebulös in der Urzeit. Aber mit Abraham beginnen wirkliche Menschen und da kann man wirklich auch Bezüge zu den umliegenden Völkern nachweisen. 4000 Jahre alt diese Verheißung und sollte die noch in Kraft sein? Ich glaube ja. Ich glaube, dass das alles noch ganz aktuell ist und ich will auf 3 Dinge eingehen vom Bibeltext her. Erstens, es heißt, und ich will segnen, nein, es heißt davor, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Israel soll ein Segen sein. Was ist in der Geschichte immer wieder geschehen? Das Gegenteil. Israel, die Juden, wurden für alles haftbar gemacht, was an Krisen nur kommen konnte. Immer waren sie die Schuldigen. Und dann fand man auch die entsprechende Geschichte dazu. Und die werden bis heute kolportiert. Denk an die Documenta und dieses Plakat und was da zu sehen war. Und wir merken es nicht. Wir merken es nicht, wie eingebettet in eine schöne Ausstellung moderner Kunst auf einmal Antisemitismus verbreitet wird. Es ist erstaunlich, dass schon Paulus, also das ist jetzt 2000 Jahre jünger, sagte und daran glaubte, dass Abraham der Vater der Glaubenden ist. Und das ist geblieben bis heute. Er ist der Vater, er ist für uns noch genauso aktuell wie damals, auch wenn es 4000 Jahre her ist. Abrahams Beziehung war offensichtlich so eng zu Gott, dass, wenn man ihn segnete, Abraham, die Juden, oder verfluchte, kam das dem gleich, Gott zu segnen oder zu verfluchen. Da passte kein Blatt dazwischen. In dir sollen gesegnet werden, heißt es denn deshalb auch bei der Segnung der Völker. In dir. Also über Abraham läuft bis heute aller Segen, den Gott irgendwo auf der Welt austeilt. Das Volk Israel wird einmal nicht mehr ein Schimpfwort sein, wie so oft in der Bibel, in der Geschichte, sondern es wird ein Segen sein für alle Völker. Das ist seine Berufung. Das ist jetzt noch nicht sichtbar, nur in Andeutungen, aber es wird immer sichtbarer. Und mit der Sammlung des jüdischen Volkes, mit der Staatsgründung 1948, da sehen wir ja schon etwas, wie Gott noch heute Geschichte mit diesem alten Bundesvolk macht. Es heißt im Predigttext, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, dem werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der Segen ist also gebunden in dir, heißt in Abraham. Er ist gebunden an die Person Abrahams. Man kann den Segen nicht loslösen von ihm. Wer mit ihm und den Juden ein Problem hat, wird nicht gesegnet werden. Im Gegenteil, den trifft Gottes Fluch. In dir. Und jetzt ist interessant, wie Paulus 2000 Jahre später dieses Wort aufgreift im Galaterbrief Kapitel 3, Da lesen wir, Kapitel 3, Vers 16, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seine Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Paulus greift das Wort auf und sagt, Nachkommen, es steht da in der Einzahl. Wörtlich steht da Samen. Nun wissen wir, Samen kann man so und so verstehen, aber Paulus interpretierte es als Einzahl. Dir und deinem Samen gilt diese Verheißung. Es hängt alles an dir, Abraham, und deinen Nachkommen. Aber du bist die Hauptperson. Ohne dich geht es nicht. Es ist interessant, dass Paulus sich so festlegt auf im Deutschen einen Buchstaben. Nicht deine Nachkommen, Mehrzahl, sondern deinem Nachkommen, Einzahl. Dass er sich so daran klammert, so steht es geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Leute das heute noch tun. Ich weiß nicht, wie viel wir inzwischen verloren haben, nicht nur am Bibelfundament, sondern auch an dem Glauben, dass Gott durch sein Wort bis in die Buchstabe hinein zu uns redet und dass das Bedeutung hat. In einem Kommentar lese ich, dass sich die Argumentation des Paulus auf den Singular des Wortes im Alten Testament bezieht, oder da sich die Argumentation des Paulus auf den Singular des Wortes im Alten Testament bezieht, muss er an die Genauigkeit eines jeden Wortes in der Heiligen Schrift geglaubt haben. Die Leute könnt ihr heute suchen, die das so glauben, aber steht geschrieben. Und danach bemisst sich die Realität Gottes, nicht nach unserem Wunschdenken. Ich denke, wir bräuchten auch eine Zeitenwende in unseren Kirchen. Die Genauigkeit des Wortes. Mir fällt das noch an anderer Stelle auf. Paulus spricht noch einmal im Galaterbrief über Abraham. Der Galaterbrief nimmt ganz besonders diese Verheißung von Abraham, 1. Mose Kapitel 12, auf. Ebenso wie Abraham glaubte, das ist jetzt also Kapitel 3, Vers 6, und es ihm zur Gerechtigkeit wurde, gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Und jetzt kommt es. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Paulus sagt, die Schrift hat dem Abraham den Glauben vorausverkündigt. Erst einmal, von der Schrift ist da gar nicht die Rede. Im Originaltext 1. Mose 12 ist es der Herr, der dort redet. Paulus identifiziert den Herrn mit der Schrift. Die Schrift redet, steht nicht da, aber ist Interpretation des Paulus und das sollte uns schon etwas bedeuten. Die Schrift aber voraussehend, das wird heute von den meisten Theologen angezweifelt. Sie glauben nicht, dass Prophetie auch voraussehen kann, dass Gott voraussehen kann. Deshalb, ich will nicht auf Einzelheiten eingehen. Ich denke, das ist erstaunlich, wie hier von der Schrift gesprochen wird. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen wird. Paulus sagt, die Schrift hat vor 2000 Jahren vorausgesehen, was jetzt passiert, nämlich dass die Nationen aus Glauben gerechtfertigt werden, nicht aus dem Tun der Werke. Über 2000 Jahre vorausgeblickt. Ich sage mir immer, wenn Gott keine Wunder tut, wer dann? Und warum sollten wir ihm, wenn wir an das Wunder der Auferstehung glauben, nicht auch andere Wunder glauben? Es ist kein guter Trend, in dem wir heute leben. Und das Dritte will ich sagen, es ist vom Glauben schon 1. Mose 12 die Rede. Das sagte ich eben schon, das ist ja wortlich da nicht so gesagt. Es steht allerdings zwei Kapitel weiter, also nicht im drei Kapitel weiter, nicht im Kapitel 12 der Genesis, sondern im Kapitel 15. Ich lese es noch einmal, wie es da steht. Und Gott glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als, wie heißt es? Gerechtigkeit an. Er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Hier wird also etwas formuliert, was dann erst im Neuen Testament und dann auch erst wieder durch die Reformation neu aufgedeckt wurde. Wir werden gerechtfertigt, nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Und das schon vor 4000 Jahren. Ich finde es erstaunlich. Er glaubte Abraham dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Glauben bedeutet im Hebräischen dasselbe wie Amen. Deshalb rufen manchmal in Gemeinden auch Leute Amen. Sie wollen damit nicht die Sache beenden, sondern sie wollen etwas bestätigen. So ist es. Amen kommt also von Aman und das heißt bestätigen, versichern. Also Amen heißt eine Zustimmung zu Gottes Versprechen. Und das gab Abraham. Und Abraham sagte Amen zu dem, was Gott sagte. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit aus Glauben hat immer Schriftbezug. Wenn wir nicht vorher gehört haben, was Gott gesagt hat, wird das alles nebulös. Und daraus wird dann eine Theologie und daraus werden dann viele Untertheologien, aber vieles von dem ist dann auch nicht mehr in der Schrift enthalten. Also es braucht erst das Wort Gottes, zu dem wir Amen sagen, dann erst können wir glauben. Deshalb sagt Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt. Ich gehe jetzt auf Einzelheiten nicht weiter ein, aber das Argument des Glaubens bei Abraham ist stark. Und jetzt noch einmal, was in Galaterbrief steht. Ich hatte schon gelesen, aber ich lese jetzt mal zu Ende. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Diejenigen, die aus Glauben sind, diejenigen, die keinen Glauben haben, werden die gesegnet? Nach dem Wort der Schrift nicht. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, wir leben jetzt im neuen Bund, ich komme jetzt gleich zu den Bündnissen, wir leben jetzt im neuen Bund und alles okay, alles Roger. Adolf Pohl hat uns mal gesagt, die Gnade Gottes wird uns nicht angeworfen wie der Putz an die Wand, sondern um die Gnade Gottes zu empfangen, braucht es auf unserer Seite die Bereitschaft. Wir müssen nichts leisten. Es ist ein Gnadenbund, der uns angeboten ist. Aber wir müssen Ja sagen. Und das nennt die Bibel Glauben. Und wenn wir das Ja sagen, sozusagen auch aus dem kirchlichen Leben vollkommen ausgrenzt, dann kommt es auch nicht zu den segensreichen Folgen der Gnade. Also ich finde es interessant, dass der Text noch heute aktuell ist, obwohl er 4000 Jahre ist, einer der ältesten Texte der Menschheitsgeschichte. Aber jetzt zu dem, was hier als Thema stand, Gottes Bundesschluss. Ich bin auch gleich am Schluss, keine Angst. Gottes Bundesschluss, was ja nicht ganz stimmt, das hattest du angedeutet. An sich sind es Gottes Bundesschlüsse. Bund heißt auch Testament. Und wenn wir vom Alten Testament sprechen, meinen wir den Alten Bund. Wenn wir vom Neuen Testament sprechen, meinen wir den Neuen Bund. Übrigens in der Neuen Lutherbibel steht jetzt Bund statt Testament, um es nicht missverständlich sein zu lassen, weil heute der Begriffswandel oder der Begriff eine andere, etwas andere Annotierung hat. Aber es gibt nicht nur den Alten Bund und den Neuen Bund. Alter Bund meint jetzt in dieser Gegenüberstellung Altes Testament, Neues Testament, meint es den Sinai-Bund. Das ist ein ganz anderer als der Abraham-Bund. Der Sinai-Bund wurde 430 Jahre später geschlossen am Berg Sinai und er ist verbunden mit einer Gehorsamspflicht. Ich werde euch segnen, wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr meinen Bund haltet, wenn ihr im Gesetz in meinen Geboten bleibt. Ich werde euch und kann euch nicht segnen, ich werde euch verfluchen, wenn ihr aus diesem Bund austretet. Das ist der Sinai-Bund. Und was ist mit dem Abraham-Bund? Der ist ja früher gewesen, 430 Jahre. Der besteht weiterhin, der ist davon überhaupt nicht tangiert. Also, ich zähle mal auf, es gibt noch einen anderen Bund davor. Wer weiß, welcher Bund ist noch davor geschlossen worden? Mit dem Noah. Ich zähle sie mal auf und gehe kurz darauf ein. Es gibt den Noah-Bund, das ist der erste. Es gibt den Abraham-Bund, das ist der zweite. Der dritte Bund ist der Sinai-Bund, der Bundesschluss, den wir sozusagen Altes Testament nennen. dann gibt es oftmalige Bestätigungen dieses Sinai-Bundes. Dann gibt es aber einen vierten Bund, den mit Abraham. Und dann gibt es noch einen fünften Bund, und das ist der neue Bund. Also wir müssen uns mal vor Augen halten, dass es mehr Bundesschlüsse gibt. Man muss genau hingucken, welcher Bundesschluss ist denn jetzt gemeint? Und nicht immer denken, der alte ist aufgehoben durch den neuen. Wir glauben ja sozusagen nur ans Neue Testament, alles andere ist aufgehoben. Aber es ist ja nicht so, das steht ja überhaupt nicht da. Der Bund mit Noah ist nicht aufgehoben, das gilt noch heute. Das Bundeszeichen, also Bund bedeutet immer, es muss zwei Seiten geben, die eine Verbindung schließen, ja? Also die zueinander wollen und sagen, jetzt das ist die Grundlage unserer Verbindung. Der Bund mit Noah war ein einseitiger Bund, ein Geschenkbund von Gott für alle Menschen. Damals gab es noch kein Israel. Für alle Menschen, das Bundeszeichen ist der Regenbogen und die Bundesverpflichtung nur von Gott, von Seiten Israels oder der Menschen gab es keine Verpflichtung. Die Erde wird er nicht mehr vernichten. Hat das heute keine Gültigkeit mehr? Ich glaube daran. Ich glaube nicht, dass die Welt durch einen kommenden Atomkrieg möglicherweise untergeht, weil diese Verheißung in der Bibel steht, die noch heute gilt. Abraham ist der zweite Bund, ebenfalls ein einseitiger, ein Geschenkbund. Zeichen, das Bundeszeichen. Es braucht immer ein Symbol dafür. Nee, das war eben bei Noah. Zeichen des Abraham-Bundes ist die Beschneidung. Ist die Beschneidung. Und die Bundesgabe von Gottes Seite her, die Gabe des Landes Kanaan, das gelobte Land. Der dritte Bund, der Sinai-Bund, das ist der einzige zweiseitige Bund. Das heißt, hier gibt es eine Verpflichtung Gottes, eine Selbstverpflichtung, und es gibt aber auch die Erwartung, eine Verpflichtung an die Menschen, nämlich gehorsam zu sein. Was ist da das Zeichen des Sinai-Bundes? Das Gesetz, der Dekalog und der Sabbat. Der Sabbat wird durch den Sinai-Bundes ganz hochgeschraubt. Und Bundesverpflichtung auf Seiten Gottes ist Erwählung Israels als Volk Gottes, als heiliges Volk. Und auf Seiten der Menschen Einhaltung des Gesetzes, Gehorsam. Jetzt kommen noch zwei andere Bünde. Der Bund mit David. Wieder ein einseitiger Bund, ein Geschenkbund. Auf deinem Thron wird niemals ein Nachfolger fehlen. 1. Samuel 7, Vers 12. Gott verspricht, dass die Dynastie Davids nicht aufhören wird. Und wir wissen, dass dann im Neuen Testament darauf zurückgegriffen wird und dass Jesus Christus dann als der endzeitliche König gemeint ist. Als Vorausdeutung durch David. Also ein einseitiger Bund, gibt es da ein Bundeszeichen, überlegt einmal. Also man kann sagen, die ununterbrochene Fortsetzung des Königtums in der Linie Davids, da gibt es aber auch ein paar Lücken. Das ist kompliziert, so ein richtiges Zeichen, das da steht, gibt es nicht. Auf Seiten des Menschen auch keine Bundesverpflichtung. Also jetzt haben wir schon vier Bünde und nur einer davon ist man mit einer Verpflichtung auf menschlicher Seite verbunden. Jetzt kommt der fünfte, der neue Bund. Ein einseitiger Bund, ein Geschenkbund. Das Zeichen ist, bitte, das Kreuz, das Blut Jesu. Und die Verpflichtung auf Seiten Gottes, ich will eure Sünden vergeben. Da steht schon Jeremia 31. Also die Vergebung der Sünden durch den Messias Gottes. Und jetzt merken wir müssen ein bisschen genauer hingucken, wenn wir verstehen wollen, was ist abgetan, was ist noch in Geltung. Von fünf Bünden sind noch vier in Geltung, der fünfte auch noch. Aber ich gehe jetzt nicht auf diese Sache ein. Alle die Geschenkbünde sind noch in Geltung. Nur der mit dem Gehorsam, der Sinai-Bund, da wackelt es ein bisschen. Denn Das ist nun mal so, das ist auch der Endpunkt der Geschichte. Wir Menschen halten uns nicht daran. Gott kann drohen, wie er will. Was für Vernichtungsurteile sind im Alten Testament über das heilige Volk Gottes ausgesprochen und über die Stadt Jerusalem. Und es ist alles bisher eingetroffen. Und auch der Rest, die restlichen 5% werden eintreffen. Gott steht zu seinem Wort. Ich wünsche mir, dass wir einen Realitätsbezug haben zu Gott, denn Gottes Verheißungen spielen in der Realität. Einen wahren Propheten, woran erkennt man ihn? Das eintrifft, was er gesagt hat. Gott hat zigmal bestätigt, dass er hält, was er verspricht. Einen falschen Propheten erkennt man daran, dass nicht eintrifft. Wie vielen Illusionen jagen wir nach, auch wenn wir sie mit Musik hochjetzen oder hochjatzen? Das kann nicht unsere Grundlage sein. Versteht ihr? Gefühle, Empfindungen, Emotionen sind gut, aber nur, wenn sie gedeckt sind. Ansonsten sind sie wertlos wie Papiergeld. Amen.